Hey, wir sind Pia und Maren, Sexualberaterin und Psychologin, und du hörst Lustwandel, ein Podcast über weibliche Sexualität jenseits von Scham, Schmerz und Schweigen.
Mit einer Einladung, transgenerationalen Prägungen auf die Schliche zu kommen. Für mehr Selbstverbindung, Körperliebe und Sinnlichkeit. Viel Spaß! Heute haben wir Nadine von dem Magazin Perfume Garden bei uns zu Gast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben, siehst du, fällt mir jetzt gerade ein, im letzten Magazin haben wir auch einen Beitrag bei euch verfasst. Und ja, ich freue mich total, dass du heute da bist und wir miteinander sprechen. Hallo Nadine.
Hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. So, ich würde sagen, wir starten gleich und steigen gleich ein in die erste Frage.
Ja.
Warum braucht es neue sexuelle Narrative?
Weil wir die alten einfach überschreiben müssen. Die haben ausgedient nach so langer Zeit.
Mini-Memo. Sexuelle Narrative. Damit sind im Grunde Geschichten gemeint, die eine Kultur darüber erzählen, wie Sexualität angeblich funktioniert. Zum Beispiel, Sex beginnt mit Vorspiel, endet mit Penetration und Ziel ist der Orgasmus. Oder Männer wollen immer Sex und Frauen sind eher zurückhaltend. Diese Geschichten hören wir in Filmen, in Magazinen, in Pornos, in Aufklärung und irgendwann wirken sie wie Wahrheiten. Dabei sind sie eigentlich nur kulturelle Drehbücher. Und diese Drehbücher verändern sich gerade. Zumindest hoffen wir das und versuchen, dazu beizutragen. Genau wie Nadine Schley.
Neue sexuelle Narrative bedeutet eben auch, sich nochmal komplett neu mit dem Thema Sexualität und Lust auseinanderzusetzen. Und Perfume Garden, das Magazin in Printform, hat sich ja zum Auftrag gemacht, vordergründig über weibliche Sexualität zu sprechen. Und auf diesem Weg in den letzten 6 Jahren sind uns sehr viele alte sexuelle Narrative über den Weg gelaufen. Und die gehen wir nach und nach an. Wenn das so einfach wäre, ne?
Wenn das so einfach wäre, ja.
Genau. Also ja, die thematisieren wir auf jeden Fall nicht unbedingt, weil ich finde, man muss nicht so unbedingt in das Alte zurückgehen, sondern man kann einfach versuchen, Themen anders zu setzen oder Themen anders zu schreiben. Und dazu dient ja dann letztendlich auch Sprache.
Ja, da habe ich gleich zwei Fragen. Einmal, gibt es Narrative, die euch immer wieder oder besonders häufig begegnen? Und wie schreibt ihr die um, ohne das dann direkt zu thematisieren?
Auf jeden Fall setzen wir Grenzen. Vielleicht erzähle ich mal ganz kurz davon, was uns damals begegnet ist, als wir angefangen haben, 2020, kurz vor Corona. Also die Konzeptionszeit des Magazins ging so über ein Jahr, was eigentlich oder normalerweise schneller geht. Aber das Thema weibliche Sexualität war nicht besetzt, beziehungsweise man hat viel gesprochen über Sexualität und Lust, auch über Frauen. Aber ich finde, dass das irgendwie immer ein Weiterschreiben alter Narrative war. Das hat sich zum Beispiel dadurch gezeigt, dass ich in Vorbereitung auf das Magazin viele Expertinnen gefragt habe, was weibliche Sexualität ist. Und es gab keine Antwort.
Ah, okay.
Und ich glaube auch, sagen zu können, dass es heute noch keine Antwort gibt, denn wir befinden uns auf einem Weg. Was ich aber, ja?
Nee, ich wollte fragen, die ExpertInnen, die du gefragt hast, waren auch ExpertInnen im Bereich weibliche Sexualität oder
ganz
Sexualität.
Genau. Ja. Mhm. Ganz genau. Was mir aber damals aufgefallen ist, wir haben angefangen zu einer Zeit, wo diese Sextoy-Tech-Firmen total explodiert sind. Also Amorelie war irgendwie kurz davor zu verkaufen. Und mir ist aufgefallen, dass die Sextoys eigentlich immer alte Narrative fortgeschrieben haben, schon alleine aufgrund des Aussehens, nämlich penisförmig.
Ja.
Und ich habe bis jetzt oder bis heute begriffen, dass weibliche Sexualität eigentlich sehr wenig mit Penetration zu tun hat. Also war das für mich erstmal so ein Feld der Irrungen und der Wirrungen, weil es gab ja nur diese Themen. Und wie schreibt man jetzt über Sexualität, wenn man sich auch noch auf die Fahne geschrieben hat, wir machen jetzt Print nur für das Thema Frau. Es war ein bisschen größenwahnsinnig. Okay. Dazu kam, dass es gar keine Bildmaterialien gab. Also alle Bilder, die wir hätten nutzen können aus öffentlichen Datenbanken, haben alte Narrative fortgeschrieben. Also die Frau liegt rickelnd auf einem Fell, wurde quasi objektifiziert und das wollten wir ja nicht wiedergeben. Ja. Und da gab es die ersten Herausforderungen für uns. Jetzt hast du aber auch noch gefragt, wie wir sie umschreiben, diese Narrative.
Genau.
Also, ich kann sagen, wie wir das in der ersten Ausgabe gelöst haben und wie wir das auch versucht haben, in zukünftigen Ausgaben zu lösen, gerade in Bezug auf das Bildmaterial. Wir haben angefangen, sehr viel zu illustrieren. Man muss dazu wissen, dass Perfume Garden kein sexualisiertes Magazin ist. Also wir wollen nicht unbedingt erotisieren, weder für Frauen noch für Mann, sondern wir wollen einen Raum schaffen, wo sich Frauen mit ihrer Lust verbinden können. Durchs Lesen, durchs darüber reden, durch Bildsprache. Und für die erste Ausgabe hatten wir tatsächlich auch, Gott sei Dank, eine Fotografin, die Lene Wichmann aus der Schweiz. Die hat Paare ins Schlafzimmer begleitet. Also Lene war quasi dabei, als Paare Sex hatten und dadurch hatten wir sehr viel Bildmaterial. Das passiert aber sehr selten, ne? Also es fehlt halt total an Bilder, die weibliche Sexualität zeigen.
Und ich würde sagen, nicht nur Bilder, die weibliche Sexualität zeigen. Also dass es ja mittlerweile schon einiges gibt in dem Bereich. Ich muss jetzt vor allem an auditive Sachen denken, wie zum Beispiel Fantasy oder, ich weiß jetzt nicht, da müsste ich nochmal nachgucken, wie das heißt, aber ich bin auch letztens über eine Website gestolpert, die auch Paare beim Sex begleiten, aber dass man sich das auditiv anhören kann und das auch speziell für Frauen und ich sag mal so im weiblichen Erotiksektor verortet ist. Genau, also dass es mittlerweile ja schon einige Sachen dazu gibt, aber natürlich noch lange nicht genug. Und ich finde es auch so spannend, was du sagst mit dieser männlichen Linse, also so Male Gaze-mäßig auf die Dinge schauen, weil mir das auch immer wieder auffällt und mir das auch bei mir teilweise immer wieder auffällt. Und ich da ganz achtsam sein muss, wie ich Sexualität betrachte, dass ich nicht in diesen Male Gaze verfalle.
Mini-Memo.
Male Gaze. Der Begriff Male Gaze kommt aus der feministischen Filmtheorie. Er beschreibt, dass viele Bilder von Frauen durch eine männliche Perspektive entstehen. Das bedeutet, Frauenkörper werden so dargestellt, wie sie für Männer attraktiv oder aufregend wirken sollen. Das Problem ist, wenn diese Perspektive überall auftaucht, in Film, in Werbung, in Pornos, in Magazinen, lernen wir irgendwann, unsere eigenen Körper auch mit diesem Blick zu betrachten. Also nicht mehr, wie fühlt sich mein Körper an, sondern wie sieht mein Körper aus, wenn jemand ihn anschaut.
Wie geht's dir dabei?
Ich würde ganz gerne mal vorher einsteigen, weil du hast über Paarsexualität gesprochen. Ja. Das ist nämlich auch etwas, was ich ganz gerne mal klarstellen möchte. Weibliche Sexualität und auch männliche Sexualität. Ja, wir müssen ja auch nicht immer dagegen halten, dürfen ja beide existieren. Und ich glaube, das Magazin möchte gerne sagen, dass man kein Gegenüber braucht, also für das Thema Sexualität und Lust, sondern dass es erst einmal etwas ist, was in sich entstehen darf. Ne? Deswegen ist Paarsexualität, also was du gerade beschrieben hast, bei Fantasy oder bei diesem anderen Audio, weißt du ja leider nicht mehr, ne? Weil es würde mich schon interessieren.
Packe ich in die Shownotes.
Ja, das wäre super. Darum geht es uns gar nicht. Ich glaube, man muss bei sich erstmal anfangen. Und es geht gar nicht vordergründig um das Thema Masturbation, was ja irgendwie immer sofort gesetzt wird, wenn man sagt, dass weibliche Sexualität eigenständig sein kann. Es geht darum, sich erstmal wieder mit sich selbst zu verbinden. Und da gibt es eine tolle Plattform, Heyoli, weil die haben Audiomaterial, wie du wirklich auch so in die Meditation kommst und dich wieder mit deinem Körper verbinden kannst. Und ich glaube, dort fängt Sexualität eigentlich an.
Wie heißen die?
Heyoli. Die sind auch übrigens im neuen Magazin. Ganz kurzer Ausschnitt. Unter den Quickies.
Ach schön, ja. Okay, die kenne ich gar nicht. Muss jetzt aber gerade daran denken, das ist ja auch unser Thema, transgenerationales Erbe, transgenerationale Last weiblicher Sexualität. Und sich mit sich selber zu verbinden und zu gucken, wo stehe ich gerade mit meiner Sexualität, was ist vielleicht auch gar nicht meins, was will ich haben, was will ich übernehmen, was will ich auch weitergeben oder loslassen, und dass das natürlich ein ganz bewusster Prozess ist, den...
Ist der bewusst, ja? Ich finde ihn extrem unbewusst.
Genau, also er ist total unbewusst, aber es ist ein ganz bewusster Prozess, wenn man jetzt sagt, das ist das, was gar nicht mir gehört und das möchte ich loslassen oder auch das möchte ich ganz bewusst weitergeben, zum Beispiel an nächste Generation. Und da fängt dieser bewusste Prozess an, sich das quasi bewusst zu machen.
Ja.
Und überhaupt auch zu schauen, was ist denn überhaupt mein Erbe weiblicher Sexualität? Das ist ja eine Frage, darüber denken total viele gar nicht nach, dass wir Sachen von Generationen mit uns tragen. Und da ist dann nämlich dieses Unbewusst. Und ich glaube, sobald sich das ins Bewusstsein gerufen wird und angefangen wird, daran zu arbeiten, dass das ganz, ganz viel mit einem macht, auf allen möglichen Ebenen. Natürlich auf
genau.
der sexuellen Ebene, aber auch auf ganz, ganz vielen anderen Ebenen.
Ganz genau, das meine ich damit. Deswegen ist das erst einmal für uns immer etwas Eigenständiges, bevor ich dann quasi gucke, wie ich meine Sexualität ausleben kann. Und da fällt mir nicht unbedingt immer sofort die Paarsexualität ein.
Ja, ja, total. Das finde ich schön. Und war das von Anfang an so, dass ihr... mit diesem Auftrag, sage ich mal, das Magazin gestartet habt? Oder hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt?
Genau, es hat sich im Laufe der Zeit entwickelt, weil das ist natürlich ein Weg, ist eine Reise, ne? Sich mit dem Thema Sexualität zu beschäftigen. Ich sage ja auch immer, es ist Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Vor 6 Jahren hatte ich die Idee zum Magazin und ich wollte, glaube ich, auch eher erotisieren. Also ich hatte jetzt nicht den Anspruch, etwas in der Gesellschaft zu bewegen, wie ich ihn jetzt habe, ne? Aber ich habe erst einmal verstanden durch meine Reise, also durch meine persönliche Reise, aber auch durch die Reise in der Recherche, dass Sexualität ein Entwicklungsprozess ist. Und der ist nicht ohne. Also da kann alles auf den Kopf gestellt werden, von heute auf morgen, es ist unfassbar. Und ich weiß noch, wie mein Partner, natürlich habe ich ihm erzählt, dass ich jetzt ein Magazin über weibliche Lust mache. Und ich weiß noch, wie er vor mir stand und gesagt hat, ich hoffe, das Magazin bringt uns nicht auseinander. Also er hat eigentlich schon andere Dinge gesehen als ich. Ich meine, ich bin Blattmacherin, ich bin Journalistin, ich hatte irgendwie ein interessantes Thema und mit dem wollte ich jetzt rausgehen. Und erst heute verstehe ich, was er gemeint hat, denn diese Zeit ging nicht spurlos an uns vorbei, sozusagen.
Und wie kam dir überhaupt das Thema weibliche Sexualität, dass du darüber bist? Und wenn du auch sagst, dass du erstmal mit dem Gedanken des Erotisierens gestartet bist und jetzt bist du da rausgekommen, wo du jetzt gerade stehst. Also es ist ja schon ein weiter Weg und ein spannender Weg. Erzähl mir gerne mehr darüber.
Ja, ich kam auf die Idee, ich habe 3 Jahre in Indien gelebt und kam zurück. Mein Sohn wurde geboren und ich lag auf dem Bett und habe mir eine Reportage auf CNN angeguckt, Female Pleasure.
Oh ja, ja.
Genau, es ging darum, wie Frauen weltweit Sexualität leben. Und ich fand das krass, was Frauen erzählt haben. Und dachte mir so, das müsste es eigentlich in Printform geben. Printform deswegen, also zum einen, ich bin ja Blattmacherin, also ich beschäftige mich eigentlich nur mit Print. Auf der anderen Seite ist Print für mich immer noch ein sehr geschützter Raum. Und ich finde, das Thema Sexualität, vor allen Dingen weibliche Sexualität, gehört in so einen Bereich, damit wir uns ganz in einer Art Me-Time auf dem Sofa sitzen können und uns dafür Zeit nehmen können und nicht dieses ewige Scrollen so. Ne? Das war meine Vision. Und ich habe angefangen, recht grün hinter den Ohren. Ich wusste natürlich, wie alles technisch umzusetzen geht, wie man so ein Blatt macht, hatte aber eine total provozierende Sprache. Und habe aber schon gemerkt, dass das nicht so ganz im Einklang ist mit dem, was ich mir eigentlich vorgestellt habe, an einem gewissen Bauchgefühl. dazu kam, dass die Fotos wirklich alle recht schlimm waren. Also da gab es schon so die ersten Ideen, vielleicht doch nochmal umzuswitchen. Und ich hatte ja auch gerade von der Fotografin erzählt, aber es ist noch nicht so richtig angekommen. Und im Laufe der Zeit, und wenn man immer mehr liest, empfindet man eine ganz große Ungerechtigkeit, wenn es um das Thema weibliche Sexualität geht. Ja. Und es wurde für mich irgendwie politisch. Und politisch ist nicht erotisieren, sondern es ist in erster Linie aufklärerisch. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt hier die Möglichkeit habe, 20.000 Leser zu erreichen, dann möchte ich auch die richtigen Inhalte setzen. Und habe halt, also ich habe mich dann, oder wir haben uns dann von diesem Erotisieren distanziert. Wobei das auch nicht auszuschließen ist. Ne? Also wir wollen da jetzt auch nicht so die Grenze ziehen. Aber in erster Linie möchte ich gerne einen Weg ebnen, wie sich Menschen mit ihrer Lust verbinden können. Und das muss nicht unbedingt durch Provokation sein.
Ja. Und merkst, also wie sind, ich sag mal, wie ist das Feedback der LeserInnen oder was für Menschen fühlen sich davon angesprochen? Und da gab es ja bestimmt in den letzten Jahren auch ganz viel Bewegung.
Genau, also als wir das Magazin rausgebracht haben, die erste Ausgabe erschien im Februar 2020, also kurz vor Corona. Wir mussten dann auch nochmal komplett zurückfahren, weil dann klar war, dass das Magazin nicht an Kiosken am Bahnhof oder Flughäfen ausliegt, weil war ja alles gesperrt und niemand hatte Zugang zum Magazin. Also mussten wir auch teilweise digital umswitchen. Also wir hatten dann Kooperation mit Readly oder mit Share Magazine. Und das Gute ist, dass wir da die totale Einsicht haben. Also wir können genau sehen, wer was liest. Und ich war total geschockt. Also die Zahl war hoch. Ne? Ich wollte eigentlich auch nur eine Ausgabe machen, dass daraus jetzt so viel geworden sind. Das war jetzt nicht mal, das war nicht geplant. So, ich war total geschockt, wie viele das Magazin lesen. Es waren, glaube ich, die erste Ausgabe so um die 25, 30.000. Aber 83% Männer.
Ah. Wow, okay. Ah, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Ja, ich auch nicht. Und ich bin ja eine Frau und ich wollte ein Magazin für Frauen machen. Vielleicht war das auch einer der Gründe, weswegen ich mich nochmal in Sprache, also Textsprache und Bildsprache, weswegen ich nochmal anders angefangen habe zu arbeiten. Denn es ist mir ein großes Anliegen, Frauen zu erreichen. Und genau, ich habe dann gesehen, dass es Männer sind, die das Magazin lesen und habe denen erstmal ganz viel Böses unterstellt, also natürlich allem voran Voyeurismus. Nach und nach kamen aber Leserbriefe rein von den Männern. Also nicht von allen, aber es kamen wirklich viele Briefe. Und die Männer waren sehr dankbar, dass es so ein Magazin gibt, denn die Frauen zu Hause reden nicht über ihre Sexualität und die Männer tappen im Dunkeln. Die Männer wissen nicht, wie Frauen berührt werden wollen und Frauen können sich nicht ausdrücken. Und dieses Magazin diente letztendlich auch dazu, dass Männer Post-its reingeklebt haben. Könnte dir das gefallen? Am Frühstückstisch wurde das Magazin rübergeschoben zur Frau. Sie konnte sich das durchlesen, sie konnte sich äußern. Vielleicht auch ja, nein ankreuzen, keine Ahnung. Aber ich habe ganz viele Fotos bekommen, wo Männer Stellen im Heft markiert haben, die die Frauen dann gelesen haben. Und dadurch kam so ein bisschen die Wende, weil dann auch angefangen haben, die Frauen mir zu schreiben. Und jetzt bestellen Paare für ihre Sexualität das Magazin und freuen sich, dass es so etwas gibt. Also dieses Feedback bekomme ich auch ganz oft.
Jetzt, ich überlege gerade, wo ich weitermachen soll. Okay. Also ich finde, dass es wirklich ein super spannendes Phänomen ist, weil wir das auch erlebt haben in unseren Anfängen, dass wir Frauen überhaupt nicht angesprochen haben. Und wenn, haben wir Männer angesprochen, aber auch genauso, wie du es jetzt erzählt hast, dass Männer gesagt haben, oh, wie toll, kann ich das kaufen? Kann ich irgendwas kaufen für meine Partnerin?
Genau.
Dass ich dann da so ein bisschen mit mir am Kämpfen war, weil ich es einerseits ja natürlich total toll fand, dass die Männer sich so viele Gedanken machen. Es tat mir gleichzeitig auch leid, weil es halt auch einige waren, die auf uns zugekommen sind. Und ich mir dachte, ah, okay, da ist halt schon irgendwie auch ein Leidensdruck, wahrscheinlich auf beiden Seiten. Und ich gleichzeitig aber trotzdem die Frauen gerne erreichen wollte.
Genau.
Genau, und deswegen jetzt meine Frage, habt ihr dann einfach so weitergemacht, wie ihr es getan habt, oder habt ihr dann nochmal umgeswitcht, um ganz explizit Frauen zu erreichen?
Ganz explizit, also unsere Zielgruppe sind Frauen oder unsere Wunschzielgruppe sind Frauen, Männer lesen mit, ist okay, ja, es ist, passt für mich. Was wir aber gemacht haben, wir haben uns schon, oder ich habe mich schon mit einer Expertin zusammengesetzt, die das Magazin mal analysiert hat, und sie hat gesagt, die Sprache ist zu hart. Und das war für mich auch so ein Gamechanger, und ich habe auch ganz viel dazugelernt, was sie damit meint. Ich habe erst da verstanden, dass man ganz toll aufpassen muss, dass man als öffentliches Magazin oder auch in anderen Medien, dass man eine ganz hohe Verantwortung hat in der Gesellschaft, wenn man sagt, man macht etwas für Frauen und aber trotzdem alte Narrative weiterschreibt. Mhm. Das muss ich irgendwie, oder das musste bei mir ankommen, dass wir das verändern müssen. Und dadurch, dass sie gesagt hat, wir schreiben viel zu hart, habe ich verstanden, was sie meint.
Und was meinte sie?
Also sie meinte schon damit, dass wir wirklich die Sprache des Patriarchats verwenden, um weibliche Sexualität zu beschreiben, zu definieren. Also wir haben sehr viel nach dem Muster gearbeitet. Wir zeigen dir mal, wie Vorspiel geht. Also das Wort Vorspiel hatten wir damals noch im Heft, nehmen wir gar nicht mehr. Wir haben von diesen sexuellen Mustern, Skripten erzählt, Vorspiel, Penetration, Nachspiel. Wir hatten zum Beispiel mal eine Ausgabe, da haben wir erzählt, wie wichtig das ist, dass man danach miteinander spricht. Also ne, wir haben das irgendwie alles weiter, also das, was schon da war, diese alten Narrative, sage ich jetzt mal, die haben wir weiter erzählt. Wir haben nicht darauf geachtet, dass es da eigentlich ein Bruch hätte geben müssen. Und der kam erst mit Ausgabe, eigentlich sogar recht spät, muss ich gestehen, mit Ausgabe 11, würde ich sagen. 10, 11, so kam wirklich der absolute Bruch, dass ich mir jetzt meiner gewahr bin und auch sicher bin, wie ich erzählen möchte. Und dazu gehört eben auch eine normalisierende Sprache. Ne? Dazu gehört die Sprache, dass man Körperteile nicht nur benennt, sondern sie auch anatomisch korrekt benennt.
Ja.
Dazu gehört, dass wir Sexualität nicht an Penetration festmachen. Dazu gehört, dass wir Bildsprache überprüfen. Ja, muss man jetzt das Thema Sexualität am nackten Frauenkörper festmachen? Ich denke nicht. Also da reichen Texturen, da reichen Schatten, das geht auch über Illustrationen. Das sind die Dinge, die wir jetzt alle versuchen zu verändern. Und ich glaube, dieser Preis meint das jetzt auch gesehen zu haben. Ne? Also jetzt wird klar, okay, die verwenden jetzt eine Sprache, die eher empowert und eben nicht jetzt, ja, zerstört, das Neue sozusagen.
Und ich weiß gar nicht, wie ich das fragen soll, aber also, weil ich es super spannend finde, was Sprache macht und
ja,
wie Sprache nutzbar ist und wie machtvoll Sprache auch einfach ist.
Ja.
Und finde gleichzeitig, dass es so ein ganz, ganz sensibler Prozess ist, darauf zu achten und dass man da, also auch, dass es auch anstrengend sein kann, das auf dem Schirm zu haben die ganze Zeit. Und ich frage mich einfach, wie macht ihr das?
Also, wir kommen zweimal im Jahr raus, wir haben genug Zeit, ne? Und es ist ja bei uns so, dass Expertinnen schreiben, aber wir haben eben auch die, ich sage jetzt mal, Testimonials oder die in Auftrag gegebenen Beiträge. Und die Testimonials, das sind Frauen, die nach wie vor unter einem Synonym schreiben wollen, die über ihre Sexualität sprechen. Und da gibt es Beiträge, die passen ins Magazin, und es gibt Beiträge, die passen nicht ins Magazin. Und dann müssen wir auch eine Rückmail schreiben. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall mit den Texten auseinandersetzen. Und nicht wenige schicken wir zurück, weil alte Narrative weitererzählt werden in diesen Texten.
Ah, okay. Und wie ist dann bei dir dieser, ich sag mal, Bruch oder dieses Umdenken zustande gekommen? Also das ist ja so ein, würde ich sagen, auch sehr schwieriger Prozess, da drauf zu kommen. Und also ich finde es so faszinierend, dass ihr es schafft, da so achtsam zu sein und das nicht zu reproduzieren in so einem großen Magazin. Ich weiß nicht, verstehst du, was ich sagen will?
Total. Ich weiß auch nicht, ob uns das immer gelingt. Ich glaube, in jeder Entwicklung gehst du einen Schritt vor und manchmal auch zwei zurück. Und ich finde, das darf auch sein. Aber in erster Linie, und das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber uns trägt schon ein gewisses Bauchgefühl, weil es für so viele Dinge noch keine Richtung gibt, weil oftmals auch das Licht am Ende des Tunnels fehlt. Und wie du schon gesagt hast, das sind Prozesse. Und dieses Magazin wächst mit unserem Bewusstwerden, mit unserer Bewusstheit, ne? Und je bewusster wir werden, je intensiver wir uns mit Sprache oder mit dem, was wir da eigentlich machen, auseinandersetzen, umso mehr hat das Magazin davon. Aber das ist ein Prozess und der ist auch noch lange nicht beendet. Also es gibt keine... Kannst du weibliche Sexualität definieren?
Also aus dem Stegreif nicht?
Genau. Und ich weiß noch, als ich damals angefangen habe, war ich eingeladen beim Deutschlandfunk. Bin natürlich sehr darüber gefreut. Und die Journalistin hat mich gefragt, trägt das überhaupt ein Printmagazin zum Thema weibliche Lust? Das ist doch schnell auserzählt. Was sie damit meinte, ist das Thema Sexualität. Also so wie wir es kannten bis dahin, ist schnell auserzählt. Aber weibliche Sexualität, das ist etwas, glaube ich, was sich erst entwickeln muss. Und je freier wir werden, je mehr wir uns auch befreien aus diesem ganzen Patriarchat, umso mehr kommen wir bei uns an. Und wir würden nochmal, glaube ich, ganz anders weibliche Sexualität definieren. Also heute und in 10 Jahren, das ist mit Sicherheit ein Riesenunterschied. Das sehe ich ja an den Ausgaben.
Ja, das glaube ich auch. Und auf diesem Weg sind euch ja bestimmt auch ganz viele alte Muster begegnet, das Thema, was wir machen, transgenerationales Erbe weiblicher Sexualität. Und wenn du mit dieser Linse da drauf schaust, was sind da so Muster, die euch begegnet sind oder die euch vielleicht auch erst bewusst geworden sind?
Es sind so Sätze, ne? Die so weitergeschrieben werden von Frau zu Frau. Es ist halt normal, wenn Frauen Unlust empfinden. Ich finde... Oder ich habe für mich herausgefunden, wenn Sprache fehlt, kommt es oft zu Unlust. Oder Sätze wie, ich kann nicht kommen. Also der vaginale Orgasmus, ne? Ich kann nicht kommen, wenn er in mir ist. Das musst du ja auch nicht. Das sollst du ja auch nicht.
Das dachte ich mir auch gerade. Das muss ja nicht das Ziel sein.
Genau, aber das sind so, weißt du, das sind so die alten Schablonen, sag ich jetzt mal, die von ganz vielen Frauenzeitschriften aufgegriffen worden sind und auch immer noch weiter erzählt werden. Also wir arbeiten zum Beispiel nicht so, dass wir sagen, 5 Tipps, wie du zum Orgasmus kommst. Weil diese, das ist so individuell. Und was bedeutet schon Orgasmus? Also selbst da überlegen ja Frauen, war das jetzt einer oder war das keiner? Das ist ja irgendwie, jede Reise ist ja anders. Ich glaube, die FAZ war das, die hat mal getitelt, es kann nicht genug Makel an einer Frau geben, weil jede Frauenzeitschrift eigentlich Frauen versucht hat einzureden, sie sind kaputt.
Ja.
Ja, und das gibt es halt bei uns nicht. Es gibt keine Tipps. Klar, wir haben unsere Quickies, wir haben unsere Buchrezensionen. Aber wir sagen nicht, so geht's.
Ja.
Also wir räumen oder ja, wir gestalten den Raum, viele Stimmen sprechen zu lassen, die zeigen, wie divers eigentlich Sexualität ist.
Und das finde ich. Ich finde das so richtig und wichtig und gleichzeitig super schwierig, weil das auch unser Anliegen ist.
Was findest du daran schwierig?
Weg von dieser Orgasmusfixierung, sage ich mal. Weil ich finde, dass also auch in vielen queer-feministischen Kontexten, dass auch das immer noch reproduziert wird. Oder wenn es irgendwelche Erotik-Sachen speziell für Frauen sind, dass das finde ich ein sehr großes Thema ist, dass Sex, wie auch immer, zum Orgasmus aber hinausläuft. Und da einen anderen Zugang zuzufinden, finde ich total schwierig, das rüberzubringen. Deswegen
gar nicht.
Gar nicht, okay.
Also, das ist der Grund, warum ich immer noch weitergehe mit oder in diesem Thema, weil zum einen ist für mich Sexualität nicht Penetration und Sexualität hat für mich kein Ziel. Also ich durfte zum Beispiel auch erfahren, dass Sexualität, sobald sie etwas langsamer stattfindet, andere Dinge eine viel wichtigere Rolle spielen, als ein Ziel zu haben. Ja, also in der Sexualität geht es mir erst einmal nur darum, mit jemandem, den ich toll finde, in Verbindung zu gehen.
Ja.
Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Da kann man einfach nur nebeneinander liegen und sich streicheln Ewigkeiten. Das kann extrem toll sein. Und das ist für mich aber auch schon Sexualität, ne? Ich glaube, dass die Gesellschaft sowieso ein Problem damit hat, wie sie Sexualität definiert.
Ja.
Ja? Und dazu kommt, dass Sexualität immer an ein Ziel geknüpft ist. Und dieses Ziel ist dann auch gleichzeitig das Ende von dieser Begegnung in diesem Moment. Und das stimmt ja alles nicht. Und weil ich irgendwie so sehr dafür gehe und auch dafür stehe und das auch selbst so lebe, kriege ich schon Bauchschmerzen, wenn ich dann Beiträge bekomme, wo es wirklich um dieses Muster geht.
Ja.
Trotzdem ist es aber so, dass wir auch diese Themen erzählen wollen, aber eben nicht provozierend, nicht aufladend, sondern in einer sehr sachlichen, normalisierenden Sprache. Aber Wörter wie Vorspiel oder sowas verwende ich gar nicht im Magazin.
Wenn du sagst, dass du das auch nicht so lebst, das war ja wahrscheinlich auch nicht immer so.
Nee.
Ist das dann Hand in Hand gegangen mit den Entwicklungen auch im Magazin?
Genau.
Ja.
Also ich glaube, man kann anhand des Magazins sehen, wo ich sexuell stehe.
Okay.
Wenn es eines Tages kein Magazin mehr gibt, kann es sein, dass ich keine Sexualität mehr lebe.
Oder dass du so erleuchtet bist, dass es das nicht mehr braucht.
Ja, oder das andere erzählen, ne? Also diese Themen, die gehen ja weiter. Das ist ja genau dieses Transgenerationale, dass mit uns, dass ja diese Geschichten nicht aufhören. Die nachfolgenden Generationen, mein Sohn ist 10, die werden sich alle darüber Gedanken machen, wie Sexualität auszusehen nicht hat, aber wie es aussehen kann.
Ja.
Ja, aber das ist eine Entwicklung. Ich glaube, ich bin ein gutes Beispiel dafür, dass wenn man sich mit dem Thema Sexualität beschäftigt. Und was bedeutet das denn schon? Also ich lese halt sehr viele Bücher. Ich höre Podcasts, ich höre auf eigene Stimmen. Ich lese auch sehr viele alte Bücher, muss ich gestehen.
Mhm.
Das ist so ein Entwicklungsprozess, der in dir stattfindet, ne? Und dadurch verändert sich auch das Magazin, weil ich dann auch mehr bewusst werde und sehen kann, okay, das ist jetzt hier nicht ganz korrekt, das können wir hier so nicht abbilden. Oder ich tue mich gerade schwer mit dem Bild, das würde ich gerne rauslassen. Das ist jetzt schon viel, viel gesetzter.
Mhm, ja. Und wenn du jetzt gerade von der jüngeren Generation sprichst, hast du da Zugang zu, wie die über Sexualität sprechen? Also ich denke jetzt auch wieder im transgenerationalen Kontext und welche Sprache die verwenden, zum Beispiel im Vergleich zu uns oder auch im Vergleich zum Magazin.
Kurz überlegen, was ich oft höre, ist, dass sich jüngere Menschen, also andere Generationen, ich bin jetzt 47, ich würde sagen, die Menschen in den 20ern,
ja,
die beschäftigen sich weniger mit Sexualität. Ich glaube, dass es mehr, dass das dort mehr tabuisiert wird. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich finde diese Entwicklung aber sehr erstaunlich, muss ich gestehen. Währenddessen Frauen in den 30ern sich dafür viel mehr öffnen.
Ja.
Und Frauen in den 40ern, 50ern, 60ern sowieso. Also die wollen natürlich jetzt auch diese Welle reiten, ne? Weil jetzt haben sie die Chance, nochmal etwas in ihrem Leben, in ihrer Sexualität zu verändern. Ja, genau, zu verändern.
Das finde ich auch so schön, wenn unser Podcast Feedback bekommt von, ja, ich will jetzt gar nicht sagen älteren Frauen, aber Frauen, die älter sind als wir.
Ja.
Also wir sind Mitte 30, weil das nämlich gar nicht ursprünglich unser Ziel war, diese Zielgruppe anzusprechen. Und mich das total freut und auch wirklich berührt, dass wir auch diese Frauen tatsächlich erreichen und da Veränderungen hervorrufen. Und ich kann mir vorstellen, dass das mit dem Magazin ganz ähnlich ist.
Mhm. Genau.
Was kriegst du da für Feedback?
Immer Gutes. Also ich bekomme nie negatives Feedback. Was mich natürlich total freut, das ist ja auch, also das macht ja unsere Arbeit auch aus, ne? Man darf nicht vergessen, wir leben ja auch nur von den Abonnenten.
Ja.
Na, also wir haben keine Werbung, wir haben keine Kooperation großartig, wir leben von den Abonnenten und für sie mache ich dieses Magazin eigentlich. Und da hilft es auch mal, ein Newsletter rauszuschicken und abzufragen, was denn eigentlich jetzt für Themen relevant sind. Und das ist eigentlich schon generationsübergreifend das Thema, wie ich gewisse Themen oder wie ich gewisse Sachen definiere. Also was ist Lust, was ist Unlust, was ist Sexualität eigentlich, wie spreche ich darüber? Genau, ich glaube, das bleibt.
Und was hat dir geholfen in der Auseinandersetzung? Ich musste jetzt nämlich gerade daran denken, was ist Lust, was ist Unlust, die Fragen, die du jetzt gerade gestellt hast, dass mir nämlich ganz viel geholfen hat, mich auch, ich sag mal, wissenschaftlich damit auseinanderzusetzen, überhaupt zu verstehen, hey, weibliche Erregung baut sich anders auf als bei Männern. Also jetzt, ich rede im binären Geschlechtssystem und jetzt auch sehr schwarz-weiß denkend, aber dass es prozentual eher so ist, weibliche Erregung baut sich anders auf als bei Männern, wenn die Erregung da ist, dass die Erregungskurve eine ganz andere ist oder dass wir auch Lust, dass weibliche Lust häufig anders entsteht als bei Männern, dass unsere Lust eher responsiv ist und nicht spontan, dass wir erstmal irgendwelche Reize brauchen, um dann zu antworten. Auch eher, natürlich nicht bei allen, aber dass es eher bei Frauen so ist. Und ich das total spannend fand, überhaupt erstmal zu wissen, ah, okay, es gibt da Unterschiede. Es ist nicht einfach nur das, was ich bisher kenne. Und das hat mir ganz, ganz viel geholfen, um dann zu gucken, wie ist das denn bei mir?
Mini-Memo.
Spontane versus responsive Lust. In der Sexualforschung unterscheidet man häufig zwischen spontaner und responsiver Lust. Spontane Lust bedeutet, das sexuelle Verlangen taucht plötzlich auf. Responsive Lust funktioniert anders. Hier entsteht Lust erst, wenn ein Kontext da ist. Nähe, Berührung, Zeit oder Sicherheit. Viele Frauen erleben ihre Lust eher responsiv. Daraus lässt sich überhaupt nicht schlussfolgern, dass Frauen im Allgemeinen weniger Lust haben, was eines der alten Narrative ist, die wir umschreiben dürfen. Es bedeutet nur, dass Lust bei vielen Frauen oft erst im Erleben entsteht.
Genau, ist auch so, ne? Deswegen sagen wir ja auch, Lust kommt nicht ohne Wissen. Das ist schon wichtig, darüber Bescheid zu wissen. Andererseits muss man aufpassen, dass diese ganze Technisierung von Bildungsinhalten, also von sexuellen Bildungsinhalten, nicht dazu führen, dass man irgendwann nichts mehr spürt, ne? Deswegen haben wir das im Magazin auch so gemacht. Es gibt halt diesen Teil, der sexuell aufklärt über genau diese Themen, die du gerade angesprochen hast. Andererseits ist es aber auch wichtig, dass jemand von innen heraus schreibt, ne? Also, dass man quasi die Testimonials hat, die über ihre Sexualität sprechen. Und du hast mich gerade gefragt, wie ich denn diese ganzen Dinge für mich erschlossen habe. Ich muss gestehen, ich bin ein extrem körperorientierter Mensch. Also ich achte genau darauf, was mit mir in bestimmten oder in gewissen Situationen passiert und ziehe dann meine Schlussfolgerung und freue mich dann aber, wenn ich diese Schlussfolgerung für mich gezogen habe, durch empirisches Lernen, sage ich jetzt mal, freue mich dann aber, wenn ich das irgendwo in einem Buch lese und weiß, ich bin gut, ich bin richtig, ich bin normal.
Ja, ja.
So ist es ja eher, ne? Das ist ja immer die Frage, die wir uns stellen. Ist das denn richtig so? Und ich muss auch dazu sagen, diese Begriffe, die wir haben, die machen das nicht unbedingt einfacher, Sexualität zu verstehen, schon gar nicht weibliche Sexualität, denn ich empfinde, und das ist vielleicht ein neues Narrativ, ich empfinde weibliche Sexualität als etwas sehr, sehr Widersprüchliches. Mal ist es so, mal ist es so. Es ist nie runterzubrechen auf einen Nenner. Da haben es Männer doch ein bisschen einfacher.
Ja, so habe ich das noch nie betrachtet. Ja, also ich könnte jetzt zu dieser Aussage, dass Männer es da einfacher haben, genau dazu könnte ich jetzt, glaube ich, gerade gar nichts sagen, weil, keine Ahnung, vielleicht ist es ja bei Männern auch so. Ich finde es eine super schöne, diverse Sichtweise, zu sagen, es ist halt nicht immer so, sondern es hat ganz, ganz viele Facetten. Und diese Facetten kennenzulernen macht ja auch unglaublich viel Spaß. Und ich finde das
Und
so
den Raum
spannend.
zu geben auch, ne?
Genau. Und weil bei mir ist es nämlich genau umgekehrt wie bei dir. Ich habe erstmal ganz viel darüber gelesen und danach bin ich dann auf die körperliche Ebene gegangen und habe quasi das, was ich gelesen habe, dann, ja, weiß ich nicht, versucht anzuwenden, und versucht zu erforschen. Und dadurch habe ich einfach wahnsinnig viel gelernt. Das fand ich total gut.
Aber so unterschiedlich ist das, ne? Ich glaube, die einen gehen dann so vor, um sich zu verstehen, um Sexualität zu erleben, und die anderen machen das dann eben auf eine andere Art und Weise. Und das bildet eigentlich schon dieses Thema Sexualität ab.
Ja. Und merkst du bei dir auch Stimmen, die du geerbt hast, die vielleicht gar nicht so sehr deine sind?
Es sind nicht Stimmen, es sind eher so, es ist eher so eine Atmosphäre, die ich aber noch gar nicht so richtig benennen kann. Ich kann dir mal eine Geschichte erzählen. Ich komme von Rügen, ne? Ich bin auf Rügen aufgewachsen, im Norden Deutschlands und in einem Matriarchat, denn meine Mutter plus 5 Tanten und meine Oma.
Wow.
Und meine Tanten standen alle in ihrer Lebensenergie. Also wenn wir zusammenkamen, und das war aus meinem Empfinden her relativ oft, wir saßen immer alle im Wohnzimmer, die Kinder haben so im Hintergrund gespielt. Ich hatte auch noch 11 Cousinen.
Nochmal wow.
Genau. Und wir haben so im Hintergrund gespielt, aber wir haben auch immer gelauscht, weil ich fand damals die Situation, wenn Frauen zusammenkommen, Frauengruppen, Frauenrunden, extrem heilend. Es war immer ein sehr, sehr schönes Gefühl, mit meinen 5 Tanten zusammenzusitzen und in der Mitte meine Oma. Und meine Tanten und meine Oma, die haben sich ganz oft über Sexualität unterhalten. Nicht wertend, nicht meckernd, also sie haben sich nicht über ihre Männer ausgelassen, sondern sie haben über ihre Sexualität gesprochen.
Das finde
Haben,
ich
genau,
ganz
haben so,
erstaunlich.
haben so alte Mythen ausgegraben, haben über Orgasmen gesprochen, haben darüber gesprochen, dass das DDR-Fernsehen keine Inhalte zu diesem Thema bietet. Es gab ein Buch, Die Frau hieß das, glaube ich, damals im Osten. Also das lag bei uns rum. Wir konnten das irgendwie einblättern und einlesen. Und die Kinder haben im Hintergrund gespielt. Ja, so. Nun war es aber so, dass also meine Tanten hatten halt sehr viel Selbstwert, sehr viel Selbstbewusstsein. Ich glaube, das hört man auch schon aus der Erzählung heraus.
Ja.
Und alle haben sich irgendwann scheiden lassen. Also
Okay.
alle 5. Und meine Oma hat gesagt, das ist alles meine Schuld.
Also deine oder von deiner Oma?
Von meiner Oma.
Ah,
Also es ist alles
okay.
meine Schuld, ne?
Ja.
Dass sich jetzt die Tanten haben scheiden lassen. Also auf der einen Seite hat sie quasi ihre Töchter dazu ermutigt, in die Welt hinauszugehen mit ihrer Lust, mit ihrer Sexualität. Und ich glaube, dass das gar nicht so ungewöhnlich ist, dass wenn man sich auf Reisen macht in Bezug auf Sexualität, weil wie gesagt, das etwas mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, ist es gar nicht so ungewöhnlich, dass sich Frauen dann vielleicht auch von ihren Männern trennen. Das war dann aber die Grenze für meine Oma. Und dann hat sie sich quasi dafür die Schuld gegeben, dass sie so selbstbewusste Töchter erzogen hat, sozusagen. Und das habe ich als etwas sehr Widersprüchliches erfahren. Und diese Atmosphäre war dann auch kaputt danach, ne? Also die Lust wurde quasi zelebriert durch Worte, durch Frauenrunden bei uns im Wohnzimmer. Aber als dann meine Tanten sich ausleben wollten und dann aus diesen ehelichen Konstrukten ausgestiegen sind, war das irgendwie ja wie ein Fluch, der zurückkommt.
Aha, weil ich war jetzt auch gerade, aha, okay, also dass ich es gerade das so für mich emotional schwierig fand, das einzuordnen. Und als du dann meintest, widersprüchlich, habe ich richtig
Ja.
gemerkt, ja, das trifft es total gut. Und wie ist das jetzt für dich oder wie gehst du jetzt damit um? Also es klingt wahrscheinlich nach.
Also, dass ich das Magazin mache, ich glaube, das reiht sich ein, diese Situation, wie meine Tanten da sitzen und über Sex reden, ne?
Ja.
Das ist, ich glaube, auch aus der Sicht meiner Tanten und meine Cousinen ist das eigentlich nichts Ungewöhnliches. Aber trotzdem spüre ich dieses keine Grenzen überschreiten. Vielleicht auch noch nicht mal andocken. Wo sind Grenzen? Dazu braucht man ja auch erstmal Sprache, um Grenzen zu definieren. Oder fühle ich sie nur? Das ist ja auch wieder so ein Prozess, ne? Also es ist irgendwie immer, ich gehe einen Schritt nach vorne und es kann aber auch gut sein, dass ich im Jahr zwei zurückgehe. Es ist immer etwas Widersprüchliches. Es ist nie etwas Klares. Also Sexualität ist nichts Klares. Und das ist aber nicht nur, das ist nicht nur von mir, wollte ich damit sagen, ne? Das ist in unserer Familie quasi. Das zieht sich so durch.
Ja. Und wenn du jetzt sagst, Sexualität ist nichts Klares, kannst du damit aber gut sein oder belastet dich das?
Ich würde sagen, es nimmt Form an. Sexualität ist jetzt nichts Klares, aber diese Form, die darf ich ja noch für mich in meinem Leben erschaffen.
Ja.
Ne? Und ich glaube, man kann das eben nicht allgemeingültig definieren, was Sexualität ist. Das muss jeder für sich tun, was das für sie bedeutet. Und mein Weg ist ja noch nicht zu Ende. Ich lerne ja immer noch dazu. Aber was mir aufgefallen ist, es ist total wichtig, dass ich die Sprache dafür auch habe, dass ich die Sprache ausbilde, weil sonst kann ich das alles gar nicht benennen. Ich kann meine Grenzen nicht benennen, ich kann meine Bedürfnisse nicht benennen, ich kann meine Wünsche nicht benennen. Genau, und das ist ganz wichtig. Und mit Sprache arbeite ich ja eigentlich tagtäglich.
Genau, wollte ich gerade sagen. Die Sprache, die findest du dann oder wir alle in deinem Magazin.
Und in den Schreibworkshops auch, ne? Das ist ja so das Besondere. Also das Magazin wirkt auf jeden Fall, wenn man sich das durchliest. Aber diese Schreibworkshops, da geht man halt nochmal viel stärker in die Tiefe und entwickelt seine eigene individuelle Sprache. Lustsprache eigentlich.
Wie läuft das ab?
Es gibt Einzelcoachings, es gibt aber auch Gruppencoachings. Ich mache total gerne Einzelcoachings, weil ich auch jedes Mal total beeindruckt bin, was Frauen wiedergeben. Also es gibt zum Beispiel eine Übung, wenn deine Sexualität ein Tier wäre, welches wäre das? Und da hat eine Frau geantwortet, ist noch gar nicht so lange her, ein Elefant. Und dann haben wir halt ein bisschen nachgeforscht, warum sie Elefant sagt. Und sie meint, der ist genauso undurchlässig wie ich für die Berührungen meines Mannes. Und anhand von Fragen, also es ist ja ein therapeutisches Schreibprinzip, ne? Ja. Anhand von Fragen können wir eben da tiefer einsteigen und die Frauen, die können ganz viel für sich ausgraben und eine neue Sprache finden.
Das finde ich total schön, weil wir haben ja, Maren und ich sind ja gerade dabei, ein Kartenset zu entwickeln, was bald auf den Markt kommt. Und da haben wir auch teilweise Schreibübungen mit drin. Und wir oder auch FreundInnen von uns haben diese ganzen Übungen durchlaufen im Vorfeld, um zu gucken, funktioniert das nicht. Und ich fand zum Beispiel auch die Schreibübungen wahnsinnig kraftvoll, was mich jetzt auch nicht gewundert hat, weil auch wenn ich irgendwas für mich sortieren möchte, ist Schreiben wirklich ein super Tool.
Genau.
Muss jetzt auch gar nichts mit Sexualität oder so zu tun haben. Aber das ist natürlich total gut, damit zu arbeiten im Bereich von Sexualität auch.
Total. Oder auch in den Gruppensessions, wenn sich die Frauen gegenseitig vorlesen, was sie geschrieben haben, ne? Weil das dürfen sie, also sie bekommen den Raum dafür. Das ist sehr heilend.
Ja.
Weil Frauen verstehen, sie sind mit dem, was sie empfinden, nicht allein. Die meisten Frauen haben keine sexuellen Probleme. Sie haben auch kein Problem mit Unlust. Es ist die Sprache, die fehlt, Dinge anders zu benennen. Und wenn Frauen oft von Unlust sprechen, ich habe keine Lust auf das und das, sind es immer die Skripte oder die Narrative, die bemängelt werden.
Oh mein Gott, das heißt wirklich, du hast gerade eine Sache, die ich so fühle, aber noch nie die Worte dafür hatte, so sehr auf den Punkt gebracht.
Genau.
Oh, vielen, vielen Dank dafür. Das kam wirklich gerade so richtig
ins Herz.
Genau, ins Herz, in mein Innerstes.
Schön.
Also das
sehr
das,
schön.
Ja, sich da gerade was total entspannt, weil du es so gut gesagt hast. Also wirklich vielen Dank.
Ich erlebe das wirklich so in den Workshops, ne? Also das hat mir ja auch geholfen. Gerade so nach so einer Geburt, das ist ja so ein, also da gehst du ja total anders raus in die Welt, wenn du so ein Kind geboren hast. Und ich verstehe dieses Thema Unlust immer nicht. Ich verstehe auch nicht, dass das immer noch so, es wird so komisch besprochen in der Öffentlichkeit. Ja, man kann doch was dagegen tun, versucht doch mal so, versucht doch mal so. Und wieder kommen die Frauen in so einen Mangel. Aber es ist, wie gesagt, es ist nicht die Unlust, die stört. Es gibt keine Unlust. Frauen müssen sich nur anders ausdrücken und dazu braucht man Wörter.
Und Also einmal, es ist jetzt so ein bisschen so eine rhetorische Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Wie würdest du sagen, dass Sprache und Wörter dazu beitragen können? Und vor allem, wenn du in die Medien guckst, was würdest du sagen, an welchem Punkt wir da gerade stehen?
An einem sehr schwierigen Punkt, denn man darf eigentlich gar nichts mehr sagen und man sagt trotzdem irgendwie alles, gerade auch in Bezug auf Sexualität. Ich finde aber, das ist gar nicht notwendig, ne? Also momentan habe ich das Gefühl, dass die Sprache etwas ist, was sich so in between aufhält. Also zumindest die Sprache, die ich gerne verwenden möchte für das Magazin. Mit jeder Ausgabe geht die Geburt einer neuen Sprache ein Stück weiter. Und auch das ist ein Prozess, das dauert alles noch. Klar, wir achten darauf, dass wir, wie gesagt, Körperteile korrekt benennen, dass wir sie überhaupt benennen, weil nur wenn ich etwas benenne, kann ich davon Besitz ergreifen, ne? Also dann kann ich das irgendwie für mich verorten, das ist meinem Körper zugehörig. Und das ist auch total wichtig. Aber wir sind, glaube ich, ja, wir sind an einem Punkt, wo man ganz genau aufpassen muss, wie man sich ausdrückt. Als Frau, als Mensch, auch als Mann oder als Mann vielleicht sogar noch ein Tucken mehr momentan in den Medien und in Bezug auf Sexualität sowieso.
Ja, und wie würdest du das einordnen? Also einmal, was glaubst du, was daraus erwächst, wie es quasi weitergeht von diesem Punkt aus? Und tue mich gerade so ein bisschen schwer damit, das irgendwie zu werten, aber so von, ja, ich weiß nicht, so der Wichtigkeit her. Warum sind wir an diesem Punkt?
Wir sind an diesem Punkt, weil wir seit Jahrtausenden das patriarchale System leben oder in dem System leben. Und das bricht jetzt alles weg. Nicht erst seit heute, also schon in den letzten, weiß ich nicht, also gefühlt seit Corona bricht das extrem weg. Aber auch da, ein Schritt vor, zwei zurück. Das ist ein Prozess. Und wir können uns jetzt irgendwie eingliedern mit dem Thema Sexualität, ne? Wir können jetzt auch also ich glaube, die Zeit war nie besser, neue Narrative zum Thema Sexualität zu schreiben. Und dafür gibt es uns. Und ich glaube, auch die großen Medienkonzerne überprüfen nach und nach, wie sie über Frauenlust schreiben. Wie sie oder ob sie die alten Narrative weitererzählen. Denn wenn das Publikum total weit ist in der Bewusstheit oder im Bewusstsein, dann müssen die Medien nachziehen. Und viele Frauen wollen diesen Quatsch gar nicht mehr lesen. Also der ihnen da angeboten wird, ne?
Ja.
Ja, das geht Hand in Hand, das wird sich weiterentwickeln.
Erlebst du das auch unabhängig von einem Magazin, dass viele Frauen das gar nicht mehr lesen wollen und dass da gerade so eine kollektive Entwicklung stattfindet?
Ich erlebe das im Freundeskreis. Ich schaue mir natürlich auch diese Magazine an und sehe, welche Sprache verwendet wird. Ich bin aber auch so eine, die dann hinschreibt, wenn irgendwie was nicht in Ordnung ist. Es gibt einen relativ bekannten Podcast und dort wird immer von Schamlippen gesprochen. Das kann halt nicht sein, dass so eine Persönlichkeit dieses Narrativ weitererzählt. Das geht einfach nicht, ne? Da hat man ich finde, da hat man eine Verantwortung, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Und ich mache sie dann darauf aufmerksam, aber nicht, also sehr konstruktiv, ja? Nicht rummeckernd oder provozierend oder dieses Bitchgehabe auch so unter Frauen, gar nicht. Weil mir ist aufgefallen, dass sich auch viele MedienmacherInnen dieser Verantwortung gar nicht bewusst sind, ja? Es geht ja auch immer so ganz schnell um dieses schnelle Produzieren. Ja, die Magazine kommen dann alle 2 Monate raus, wo ich eh immer denke, wo kommen die ganzen Inhalte her? Sind die überhaupt alle geprüft? Und natürlich kann man das machen, wenn man alte Strukturen weitererzählen möchte. Wenn man aber im Bewusstsein ist und bewusst arbeiten möchte, dauern diese Prozesse jetzt noch ein Stück länger. Aber wir haben jetzt die Chance, neue Narrative zu erzählen. Und das ist ja das Schöne an dieser Zeit.
Ja, ach, das finde ich schön. Und jetzt mit Blick auf die Uhr.
Ja, ich habe in 10 Minuten einen anderen Call.
Ja, wäre jetzt meine Frage, gibt es noch irgendwas, was du uns und unseren HörerInnen mitgeben möchtest, was du nicht losgeworden bist?
Bestimmt, aber es fällt mir jetzt nicht ein. Erstmal möchte ich sagen, wie toll ich euer Projekt finde.
Danke.
Das ist mir ganz wichtig und dass ihr eine ganz tolle Arbeit macht, jetzt auch gerade mit dem Kartenset. Ich freue mich drauf. Wir werden natürlich dieses Kartenset auch nochmal ganz gesondert in der nächsten Perfume Garden Ausgabe vorstellen.
Schön.
Mit einem Interview wahrscheinlich. Und ja, ich freue mich auf die Zusammenarbeit, ne? Also auch wenn jeder so ein bisschen für sich ist. Ich mache Print, ihr macht Podcast plus jetzt Kartenset. Dennoch ist es ja eine Vision.
Ja.
Na, und darauf freue ich mich, dass wir das so ein bisschen Stück für Stück umsetzen.
Schön. Ja, ich mich auch. Und habe es jetzt auch wieder gemerkt in diesem Podcast, wie sehr wir wirklich dieselbe Vision verfolgen, weil wir sprechen natürlich mit ganz, ganz vielen Leuten, die alle ein ähnliches Bild, sage ich mal, haben. Aber es ist wirklich selten, dass ich so oft denke, ja, ja, ja.
Schön, das freut mich natürlich.
Ja, also ja, vielen, vielen Dank für das
Sehr
Gespräch
gerne.
Und
Sehr
für
gerne.
Dein Schaffen. Und ich finde einfach, du bist eine ganz, ganz tolle Frau. Vielen Dank.
Oh, Pia, danke schön. Vielen Dank auch für die Einladung. Hat mich echt sehr gefreut, mich mit dir unterhalten.
Sehr gerne.
Wenn du Lust hast auf mehr, abonnier uns, teil die Folge oder schreib uns auf Insta.
Unter lustwandel.eu. Bis bald.